SWR 2 Wissen.
April 1912. Kurz vor Mitternacht, nach der Kollision mit einem Eisberg, versinkt das größte Passagierschiff der Welt auf der Jungfernfahrt im Nordatlantik, die Titanic. 1503 Menschen ertrinken in den eisigen Fluten. Nur 712 überleben.
Schwimmt weg vom Schiff!
Hilfe! Hilfe!
Um 1900 blüht das Transatlantik-Reisegeschäft. Es lockt die neue Welt. Heftig wird um Marktanteile gekämpft. Deutsche Schnelldampfer beherrschen die Nordatlantikroute. Darunter die Kaiser Wilhelm der Große. Dann spielen zwei englische Firmen, die Cunard und die White Star Line, in der obersten Liga und gewinnen wie zuvor die Kaiser Wilhelm das blaue Band für die schnellste Schiffsverbindung vom südenglischen Southampton nach New York. White Star strebt nach dem Monopol auf der Atlantikroute, will die Konkurrenz ins Abseits manövrieren und gibt bei der Reederei Harland & Wolff im irischen Belfast die weltgrößten Passagierschiffe in Auftrag. Die Olympic, die dieser neuen Schiffsklasse den Namen gibt, die Titanic sowie ein weiteres Schwesterschiff, die Gigantic. Dieser wird später zur Britannic. Denn nach dem Untergang der Titanic ist dieser Name undenkbar. Zu viel Unheil ist mit dem Gigantischen verbunden.
Der Untergang der Britannic, Titanics Schwester. Eine Sendung von Peter Jerki.
Die drei Mammutliner sehen außen fast gleich aus. Sie sind knapp 270 Meter lang, etwa dreimal länger als ein Fußballfeld. Vier mächtige Schornsteine prägen die Silhouette. Wie die Titanic wird auch ihre jüngste Schwester, die Britannic, Amerika nie erreichen. Der Weg zu Simon Mills führt am königlichen Schloss Windsor nahe von London vorbei. Weiter nach Old Windsor entlang eines düsteren Friedhofes mit halb zerfallenen Grabsteinen. Weiter zur Themse, die hier mit ihren Trauerweiden am Ufer noch ursprünglicher wirkt. Hier steht das weißgetünchte alte Haus des britischen Autors, Dokumentarfilmers und Meereshistorikers. Simon Mills ist einer der weltweit besten Kenner der Titanic und ihren beiden engsten Verwandten. Besonders nahe ist ihm die Britannic.
They started work on the Britannic in November of 1911, which was a good 5 months before Titanic sank.
Der Bau der Britannic begann im November 1911, gut 5 Monate bevor die Titanic unterging. Die Britannic sollte der Titanic sehr ähnlich werden. Obschon in der ersten Klasse unbestreitbar luxuriös, dienten diese Schiffe der Olympic-Klasse nicht etwa dazu, Menschen komfortabel zu transportieren. Diese großen Dampfer wurden allein deswegen gebaut, um eine riesige Anzahl von Reisenden und Auswanderern von Europa nach Amerika zu bringen, in die neue Welt. Außer der ersten Klasse war da nichts von Luxus. Die Wahrheit ist, der größte Teil der Passagiere war in ärmlichen Kabinen untergebracht und bekam nicht mal gutes Essen.
Die Britannic kündet sich am 25. November 1911 erstmals einem größeren Publikum an. Noch vor dem Untergang der Titanic und deshalb noch unter dem Namen Gigantic schreibt die New York Times.
Bemerkenswerte Details der Gigantic sind nun bekannt. 50.000 Bruttoregistertonnen, Platz für 4.000 Passagiere. Sie wird ein Cricketfeld haben, einen Tennisplatz, Golfplätze, Ballsäle, ein Restaurant, Verandacafés, Bäder, eine Gymnastikhalle. Dazu wird es ein aufwendiges Dekor geben.
Es gab zwei unglaublich luxuriöse Suiten und sehr teure Kabinen, darunter als Verkaufsmagnet eine sogenannte Millionärsuite mit 2 Schlafzimmern und einer privaten Deckpromenade. Eine sehr, sehr teure Sache.
9 Decks hat die Britannic. 1000 Erste-Klasse-Kabinen sind im Bau, größere als jene der Titanic. Zu den Millionärsuiten gehören ein privates Promenadendeck und natürlich private Badezimmer mit heißem Wasser, Ein türkisches Bad ist ein weiteres Highlight, um Passagiere anzulocken.
When Titanic comes into service, they've improved a few things.
Die Britannic soll noch luxuriöser werden als ihre Vorgängerinnen. Der ultimative Olympic-Klasse-Liner. Ihr Bau ist ein Lernprozess. Nach dem Titanic-Trauma bekommt sie doppelte Außenwände. Es gibt mehr Rettungsboote. Die Titanic hatte viel zu wenige. Die Reederei musste sich deswegen heftigste Kritiken gefallen lassen. Doch die hielt sich ja nur an damals gültige Vorgaben.
They fulfilled their obligations and no more than that.
1914, rund 3 Jahre nach Baubeginn der Britannic, bricht der Erste Weltkrieg aus. England, damals die stärkste Kolonialmacht, will den deutschen Weltherrschaftskonkurrenten ausschalten. Der Krieg verhindert, dass die Britannic als Passagierschiff fertiggestellt wird. Der Innenausbau wird gestoppt. Aus der Traum vom Luxusschiff.
Britannic was never finished as a passenger ship.
Die Britannic wurde nie als Passagierschiff fertig gebaut.
Der Erste Weltkrieg sieht für die Titanic-Schwester ein anderes Schicksal vor. Ein halbes Jahr nach Kriegsausbruch, am 13. November 1915, wird sie von der britischen Marine eingezogen und zum Lazarettschiff umgebaut. Was einst als Grand Hotel der Meere hätte unterwegs sein sollen, heißt jetzt His Majesty's Hospital Ship Britannic.
Die Britannic konnte mehr als 3000 Verwundete aufnehmen.
Luxuriöse Innenräume werden zu Operationssälen, erste Klasse Kajüten zu Krankenzimmern. Auf dem geschlossenen Promenadendeck baumeln nun Hängematten für leicht Verletzte. Gemäß internationaler Vorschrift bekommt das Schiff einen weißen Anstrich mit einer grünen Linie auf beiden Längsseiten, unterbrochen mit roten Kreuzen. Die Britannic auf ihrer 6. Fahrt als schwimmendes Krankenhaus. Laut Aufzeichnungen des Kapitäns sind 1.065 Menschen an Bord, darunter fast 400 Krankenschwestern und Ärzte. Die Britannic ist unterwegs von Neapel zur griechischen Insel Limnos. Dort soll sie weitere verwundete britische Soldaten aufnehmen. Es ist der 21. November 1916. Die Britannic ist eben auf der Höhe der Insel Kea in der Ägäis. Ein Tag mit stahlblauem Himmel und ruhiger See. Das Rad einer alten Windmühle schlägt an die Wand. Die Landschaft rundum ist geprägt von Olivenhainen und kahl geholzten Hügeln. Dann der berühmte, in Stein gehauene Riesenlöwe aus dem 6. Jahrhundert. Sand- und Felsenstrände, schroffe Klippen. Wir sind auf der kleinen Insel Kea. Hier treffen wir Yanis Mousakis, ehemaliger Gemeindepräsident des Hafendorfes Korishia. Er berichtet, was ihm sein Großvater einst erzählte.
Am 21. November 1916 arbeitete mein Großvater, Kostadis Ionatos, zusammen mit anderen Leuten auf dem Hügel von Rukunas. Da hörten sie plötzlich, vom Meer herkommend, einen lauten Knall. Dann sahen sie ein großes Schiff und beobachteten, wie es langsam unterging. Alle Fischer von Korishia stiegen in ihre Boote und beeilten sich, zum Unglücksort zu kommen, um Leute zu retten, die auf dem Wasser trieben.
Aufzeichnung im Kriegstagebuch vom 28. Oktober 1916 von Gustav Sies, Kapitän des deutschen U-Bootes U-73, mit dem er im Kanal von Kea 2 Minengürtel mit je 6 Ankertauminen legt.
8.07 Uhr bis 8.27 Uhr vormittags. 2 Sperren zu je 6 Minen geworfen.
Wir bekamen eben unseren Porridge serviert, als plötzlich ein heftiger Stoß das Schiff erschütterte. Es folgten 1-2 Minuten Totenstille. Dann erschien der Kapitän und sagte, Sie wissen, was das bedeutet. Gehen Sie sofort in Ihre Kabine, holen Sie Ihre Schwimmwesten und begeben Sie sich so rasch wie möglich aufs oberste Deck. Verlieren Sie keine Zeit.
So schildern 1976 überlebende Krankenschwestern in einem Dokumentarfilm des Meeresforschers Jacques-Yves Cousteau das Ende der Britannik vor der griechischen Insel Kea. Eingeläutet um 8.12 Uhr von einer gewaltigen Explosion. Die Britannik passiert eben den etwa 15 Kilometer breiten Kea-Kanal. Mit auf der Schicksalsfahrt der Britannik ist ein Besatzungsmitglied mit einer ganz außergewöhnlichen Geschichte. Violet Constance Jessop. Sie dient als Stewardess auf dem Spitalschiff. Violet, eine hübsche Frau mit graublauen Augen, dunkelbraunem Haar und mit irischen Wurzeln. Sie schreibt in ihren Aufzeichnungen,
1911, ein Jahr vor der schlimmen Katastrophe mit der Titanic, war ich an Bord, als die Olympic mit dem britischen Kreuzer Hawke kollidierte. Sie wurde sehr schwer beschädigt, ebenso die Hawke. Aber keines der beiden Schiffe sank, zum Glück.
Die Olympic überlebt am Ende als einziges Schiff unter den drei gleichartigen Schwestern. Freunde überreden Violet, nach dem Olympic-Unglück auf der Titanic anzuheuern. Am 12. April 1912 ist sie an Bord der Titanic, als diese ihre Jungfernfahrt antritt.
Als wir mit dem Eisberg kollidierten, war ich in meiner Koje eben am Einschlafen. Dann befahl man uns an Deck. Da sah ich, wie sich die Frauen an ihre Männer klammerten, bevor sie sich zu ihren Kindern in die Rettungsboote setzten. Kurz darauf gab es für uns die Anordnung, im Boot Nummer 16 Platz zu nehmen. Ein Offizier drückte mir mit den Worten, »Hier, Violet, geben Sie auf dieses Baby Acht, ein kleines Bündel Mensch in die Arme.« Später auf der Carpathia riss mir eine Frau das Baby aus den Armen. Es war offensichtlich die Mutter des Kindes und ich war einfach zu durchgefroren, um mir Gedanken darüber zu machen, dass sie nicht einmal Danke sagte.
Trotz ihrer traumatischen Erlebnisse auf der Olympic und auf der Titanic tritt Violet Jessop auf der Britannik ihren Dienst als Stewardess an. Die Britannik sinkt über den Bug. Das gewaltige Heck hebt sich in die Luft. Dabei ragt der 7 Meter große Propeller aus dem Wasser. Er erzeugt eine gewaltige schäumende Gischt. Die ersten Rettungsboote werden zu Wasser gelassen. Der peitschende Propeller saugt sie regelrecht an. Die Stewardess Violet Jessop sitzt in einem der Boote. Sie hört, wie die Propeller das Holz eines Bootes zersplittern. Menschen schreien markterschütternd, entsetzt mit weit aufgerissenen Augen, wie Violet Jessop schreibt.
Ich wollte nur runter von dem Schiff. Mir schoss durch den Kopf, dass mein Guthaben an Glück im Zusammenhang mit Schiffskatastrophen bald aufgebraucht sein müsste. Ich zog meinen langen Mantel an und legte darüber die Schwimmweste an. Ich dachte nicht daran, dass mir dieser schwere Mantel das Leben kosten könnte, falls ich ins Wasser fallen sollte. Kurz darauf saß ich schon auf einem der ersten Rettungsboote, die auf der Backbordseite aufs Wasser setzten.
Dann wird auch Ihr Boot von den Propellern getroffen.
Ich sprang ins Wasser und wurde durch den Sog unter den Kiel des Rettungsbootes gezogen, an dem ich hart mit dem Kopf anschlug. Jahre später, als ich meinen Arzt wegen starker Kopfschmerzen aufsuchte, entdeckte er, dass ich einmal einen Schädelbruch erlitten hatte.
Am 21. November 1916 um 9.07 Uhr versinkt die Britannik für immer im Kanal von Kea. Innerhalb von nur 55 Minuten nach der Explosion der Seemine. Nur, in Anführungszeichen, nur gerade 30 der fast 1100 Menschen an Bord sterben, die meisten in den Rettungsbooten durch die Propeller. In einer Zeit, als Millionen Menschen im Krieg sterben, verschwindet die Britannik nicht nur unter der Meeresoberfläche, sondern auch aus dem Bewusstsein. Die Titanic-Schwester bleibt rund 60 Jahre vergessen, bis 1975 Jacques-Yves Cousteau mit seinem Forschungsschiff Calypso auftaucht. Auf der Suche nach der Britannik zieht die Calypso ein neuartiges Sonargerät hinter sich her und findet die Britannik in rund 120 Meter Tiefe.
Das Britannic-Wrack ist weltweit noch immer das größte Passagierschiff auf dem Meeresgrund. Größer als die Titanic.
Larger than the Titanic.
»1976, ein Jahr nach der Entdeckung des Schiffswracks, tauchen Gustos Leute erstmals mit einem untertassenähnlichen Mini-U-Boot zur Britannic. Ein zerbrochener Mast wird schemenhaft sichtbar, dann die Silhouette des gewaltigen Schiffes. Fast 60 Jahre nach ihrem Untergang sehen menschliche Augen die Britannic erstmals wieder.« Bei einem der U-Boot-Tauchgänge von 1976 ist auch die 86-jährige Britin Sheila Macbeth Mitchell mit dabei. Als die Britannic sank, war sie 26 und als Krankenschwester an Bord. Jetzt kehrt sie zurück. Mit einem Helikopter ist sie zu Calypso geflogen worden. Gestützt von zwei Helfern, etwas unsicher lächelnd, verschwindet sie mit Captain Gusto ins U-Boot. Ein Kran packt das Boot und hieft es über die Reling ins Wasser. Die Tauchfahrt führt auch zum Bullauge der Kabine Nummer 15, wo Sheila damals wohnte. Dort, wo damals auch ihre Lieblingsschallplatten untergegangen sind und wo sie ihre Uhr vergessen hat. Die alte Lady liegt flach auf dem Bauch des Mini-U-Bootes und schaut gebannt durch das Bullauge. Sie sieht den Anker, verrostete Wände, zerrissene Decks, bewachsen mit grünen Algen. Über dieses Abenteuer berichtet sie 1977 der Washington Post.
»Wir fuhren entlang des ganzen Wracks. Nur das Badezimmer des Kapitäns sah so glänzend und sauber aus, als ob es eben geputzt worden wäre. Doch das Schiff war etwas Totes. Ich war fast mehr interessiert am Leben rundherum. Wir waren umzingelt von goldenen Fischen und Korallen. Es war wie in einem Unterwassergarten. Da war auch ein entzückender Hummer und ein großer, hässlicher, roter Fisch.«
Nach dem Auftauchen unterhält sich Gusto mit seinem Tauchgast.
»Ich hatte ein sehr glückliches Leben, war in so vielen Ländern. Doch nie im Leben hätte ich gedacht, die Britannic noch einmal zu sehen. Es ist so wunderbar.«
»And it's marvelous, marvelous.«
1996, 20 Jahre nach dem legendären Krankenschwestertauchgang, geht der Brite Simon Mills auf eine nicht ganz alltägliche Shoppingtour. Er kauft die Britannic. Warum? Wie lief das?
Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich dachte nie darüber nach, weshalb. In den 80er Jahren war ich für eine TV-Dokumentation auf der Suche nach den Wracks der Titanic, der Olympic und der Britannic. Über die Titanic wusste man damals sehr viel, doch über die anderen Schiffe war kaum etwas bekannt. Auf meinen Recherchen wurde ich dann so etwas wie ein Olympic- und Britannic-Experte. Ein Freund stellte mich dann einem Herrn vor, der dem britischen Staat etwa 20 Wracks abgekauft hatte, darunter die Britannic. Er war gerade dabei, all seine Wracks zu verkaufen und fragte mich, wollen Sie sie? Ich lehnte dankend ab, sagte aber, nur die Britannic würde mich brennend interessieren. 4 Wochen später konnte ich den Kaufvertrag unterzeichnen. Dass ich die Britannic kaufte, war also eher ein Zufall.
So it really happened totally by accident and totally unplanned.
Was er für das größte Passagierschiffwrack der Welt bezahlte, will er nicht sagen. Nur,
es war nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken. Würde ich den Kaufpreis verraten, wären Sie überrascht. Seit James Camerons Titanic-Film ist allerdings alles, was mit ihr zusammenhängt, sehr viel teurer geworden. Heute würde man ein Vielfaches dessen bezahlen, was ich 1996 für das Schwesterschiff, die Britannic, auslegte.
Would be a small percentage now of what I think it could potentially be worth.
Denn beim Kauf 1996 ist die Britannic kaum mehr als ein Haufen Schrott auf dem Meeresgrund. Ein Jahr bevor er die versunkene Britannic kauft, taucht Simon Mills erstmals in einem U-Boot zu ihr.
And so the viewpad, you're looking through a little porthole, which is not very big.
Da schaute ich also durch dieses kleine Bullauge auf das Wrack. Natürlich war es schön, es so nah zu sehen, aber ich dachte, auf dem Video würde ich sehr viel mehr sehen. und dabei erst noch in einem bequemen Stuhl sitzen. Und dann dieses grünliche Licht. Das war eher unheimlich und ließ die Britannic gruselig und gespenstisch aussehen.
Very, very eerie at night. Britannic was lit up and this green light looked very, very spooky.
Wer zur Britannic tauchen will, braucht nicht nur eine Bewilligung von griechischen Behörden, sondern auch vom britischen Wrackbesitzer Simon Mills. Am sichersten ist es mit einem U-Boot. Freitauchend, nur mit Flaschen, kann der Ausflug zum Britannic-Wrack fatal enden. Yannis Savelakos betreibt die einzige Tauchbasis auf Kea.
It is challenging because it is very difficult.
Es ist sehr schwierig, zur Britannic zu tauchen, nicht nur der Tiefe wegen. Es gibt dort unten auch sehr starke Strömungen. Zudem liegt das Wrack unter einer sehr stark befahrenen Handelsschiffroute. Da können also nahe an den Tauchern sehr große Schiffe vorbeifahren. Das macht die Sache zusätzlich gefährlich.
Auf die Frage, welche Bedeutung die Britannic auch noch 100 Jahre nach ihrem Untergang für Kea habe, sagt auch Lehrer Yannis Tsavelakos.
It's a legend.
Die Britannic ist eine legendäre Geschichte, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Fast jede Familie auf der Insel hat ein paar Souvenirs zu Hause. Als das Schiff sank, wurden nämlich viele Gegenstände an Land gespült. Flaschen und Möbel etwa. Ja, es gibt so viele Geschichten rund um dieses Wrack.
There are so many legends and stories about this wreck.
Schau- und Hörplatz. Das Schweizerische Museum für Musikautomaten in Seewen. 15 Kilometer südlich von Basel.
Wir haben jetzt hier im Museum die Britannic-Orgel auf 610 Meter über Meer. Und die Britannic selbst, das Schiff, das was vom Schiff übrig ist, ist halt leider auf 100 Meter unter Meer.
Christoph Henke, Musikwissenschaftler, Ex-Klassikmusikmanager bei Bertelsmann und seit 2003 Direktor des Schweizerischen Museums für Musikautomaten. Doch jetzt diese Orgelgeschichte von vorn. Der Erste Weltkrieg raubte Britannic auch die ganz große klingende Attraktion an Bord. Die mächtige Philharmonieorgel der Firma Welte aus Freiburg im Breisgau, sozusagen das Bordorchester. Das riesige, 6 Meter hohe und 8 Meter breite Instrument sollte am unteren Ende der weit ausladenden Treppe am Eingang des Erstklassdecks zu stehen kommen. Ein Instrument, das damals etwa so viel kostet wie ein kleines Einfamilienhaus. Doch sie wird eingelagert und kommt nie auf die Britannic.
Welte war der Rolls-Royce der mechanischen Musik. Welte hat sehr qualitativ hochstehende Sachen gemacht. Welte hat Aufnahmen mit Pianisten gemacht und hat Aufnahmen mit Organisten gemacht, was andere Firmen nicht konnten, weil sie die Technik nicht hatten. Diese Entwicklung, die haben andere Firmen dann auch nachgeahmt. Also es gab dann auch amerikanische Firmen. Aber Welte war die Firma, die das am besten konnte. Ursprünglich hat man die Musik des Organisten aufgezeichnet mit einfachen Strichen auf dem Papier. Man hat das Zeichnen können mit dem Aufnahmeapparat. Wenn er einen Ton gedrückt hat, dann hat es einen Strich gegeben. Wenn er nicht gespielt hat, hat es nichts gegeben. Das sind 37 Register, die diese Orgel hat. Das ist für eine mechanische Orgel recht viel. Und es sind rund 2000 Pfeifen, die hier drin sind.
Wie kam eine der wenigen noch spielbaren Welte-Philharmonieorgeln der Welt ins Musikautomatenmuseum? Und wie der dazugehörige, weltweit einzige erhaltene Aufnahmeapparat?
Die Orgel ist auf Wegen, die wir nicht kennen, aus Belfast, wo die Britannic gebaut wurde, wieder zurück nach Freiburg gekommen. Und die Firma Welte hat die wahrscheinlich zurückgenommen, weil sie nicht gebraucht wurde, weil das Schiff gesunken war im Ersten Weltkrieg. Und hat sie dann weiterverkauft an August Nagel, einen Kamerafabrikanten in Stuttgart. Der hatte eine größere Privatvilla in Stuttgart in einem Villenviertel und hat dort sich diese Orgel einbauen lassen in seine privaten Räume.
Als Kamerafabrikant Nagel seine Villa verkauft, gibt er die Orgel zurück an Welte. Nächster stolzer Besitzer ist Eugen Kersting, Mitbesitzer des Radiumlampenwerkes in Wipperfürth bei Köln. Die Orgel thront nun im Konzert- und Versammlungsraum seiner Firma. Im Zweiten Weltkrieg fallen Bomben auf die Lampenfabrik. Die Orgel überlebt jedoch beinahe schadlos. Als der Konzertsaal in Wipperfürth zum Lagerraum wird, entdeckt Heinrich Weiß die Kostbarkeit, der Gründer des Schweizerischen Musikautomatenmuseums. So kommt 1969 das quasi einzige überlebende Britannic-Teil, die Philharmonieorgel, nach Seewen. Allerdings, der Clou an der Geschichte ist, niemand, auch Weiß nicht, hat eine Ahnung, dass es die Britannic-Orgel ist. Die Beweise, dass es wirklich die Britannic-Orgel ist, tauchen erst mit der Restaurierung im Jahre 2007 auf, als man einschlägige Einstanzungen findet. Zur Orgel gehören auch mehr als 1200 gelochte Mutterrollen, mit denen das Instrument einst zum mächtigen Spiel gebracht werden konnte.
Wir können eine dieser Rollen jetzt herausnehmen und öffnen. Und das ist sehr fragiles Papier, weil das ist 100 Jahre alt. Und deshalb haben wir diese Rollen eigentlich auch nicht mehr im Betrieb, sondern wir verwenden sie nicht mehr, sondern haben alle Rollen eingescannt und können sie so hören.
Vom schweizerischen Seewen, 610 Meter über Meer, zurück zur Britannic, 120 Meter unter Meer. Das weitere Schicksal des Wracks liegt seinem Besitzer, dem Briten Simon Mills, am Herzen. So möchte er vermeiden, dass eines Tages diese großartige Zeugin prominenter Schifffahrtsgeschichte dem Tauchtourismus zum Opfer fällt.
Britannic's great secrets now, what's inside, how complete was she, how similar to the Titanic was she?
Das größte Geheimnis der Britannic ist heute, was befindet sich in ihrem Inneren? Wie weit war der Innenausbau und wie ähnlich war er jenem der Titanic? Das möchte ich jetzt erforschen. Und letztlich geht es darum, die Britannic so gut wie möglich zu schützen.
The further inside you go, the better preserved things are.
Die Britannic, diese für immer untergegangene Illusion der Unsinkbarkeit, zerbrochener Traum von Luxusreisen in die neue Welt, Erinnerungen auf dem Meeresgrund an die Tausenden von Verwundeten, denen sie einst Rettung war.